Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Heute ist Donnerstag, der 29. April 2021. Hier ist Folge 85 und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir hatten unter unserer vergangenen Folge doch tatsächlich den Warnhinweis, dass wir ganz oder teilweise von dem russischen Staat finanziert werden. Das geht natürlich gar nicht. Wir wollen unseren Corona-Warnhinweis zurück und ich denke, den werden wir heute auch bekommen.
Das wird sich machen lassen, denn wir haben mal wieder brisante Themen für Sie. Unter anderem sprechen wir über den deutschen Lockdown im Vergleich zu europäischen Lockdowns. Es gibt nur einen Lockdown und es kann auch nur einen geben. Außerdem sprechen wir über Fehler in der Divi-Intensivstatistik. Und wir sprechen auch hierüber.
Da sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen mutanten Bagage die Lebensgrundlage.
Ulrich Tukur war das, einer von über 50 Querdenken-Nazi-Schwobler-Schauspielern, die unter dem Motto alles dicht machen, diese unsäglichen Videos ins Netz gestellt haben. Pfui, bah, geht gar nicht. So zumindest lautete es in der hochmoralischen Twitter-Blase. Unsere Meinung ist deutlich differenzierter.
Außerdem heute bei uns, wie katastrophal ist die Situation in den deutschen Krankenhäusern eigentlich wirklich? Wie war sie denn beispielsweise vor 2 Jahren? Und wie wird sie in 2 Jahren sein? Wir wollen Ihnen heute mal ein paar andere Betrachtungsweisen mit an die Hand geben, denn Sie wissen, die Welt ist nicht schwarz, sie ist nicht weiß, sie ist irgendwas dazwischen.
Ja, wir haben übrigens neue Mikrofone, finde ich klasse. Darf man nicht drankommen, sonst fallen sie um. Werden Sie dann ja miterleben.
Aber kann
Sie
auch nicht mehr verstecken, wie ich immer früher.
Ja, richtig. Ja.
Oder sind die 2 Buckeligen jetzt hinterm Mikrofon? Ja, wenn Sie sich beschweren wollen, machen Sie das unter basta.berlin@snanews.de, unsere E-Mail-Adresse.
Und wir fangen eben auch an mit der Zuschauerpost. Und da sind wieder wahnsinnig viele Sachen eingetrudelt. Auch Recherche, Wünsche oder Hinweise, auch vieles. So kleine Erklärungen aus dem eigenen Leben. Finde ich immer klasse, wenn Sie uns das schicken. Und wir starten heute mit dem Martin, der hat uns auf ein sehr interessantes Detail, wie ich finde, aufmerksam gemacht. So heißt es nämlich auf der Seite des RKI bei den täglich aktualisierten Corona-Zahlen, dass es sich dabei um, Zitat, Fallzahlen zu Covid-19 handle. Soweit so gut.
Und in den Medien, wer kennt das nicht, da wird ja aus Fallzahlen ganz, ganz schnell Infektion. Und Martin schreibt uns, dass es in der Infektionsschutzverordnung heiße, Zitat, überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die durch das Robert-Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner, ... und so weiter. Hier ist also auch von Neuinfektionen die Rede. Mhm. Und Martin fragt sich, ob das nicht vielleicht sogar juristisch anfechtbar ist.
Ja, guter Punkt. Ich habe auch das Robert-Koch-Institut mal angeschrieben, um mir da den Unterschied zwischen Neuinfektionen und Fallzahlen nochmal durchrechnen zu lassen. Leider ist es aber tatsächlich so, dass ja so seit 2020 etwas geradezu ja Einmaliges passiert ist. Politik und Medien, die haben quasi die Medizin völlig auf den Kopf gestellt. Im Fall von Corona gilt eben als krank, wer PCR-positiv getestet ist und als genesen, wer danach einen negativen Test vorweisen kann.
Ja, und dann geht es möglicherweise ab in Quarantäne. Und interessant ist ja auch das, was jetzt als neuestes Spiel kommt. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es ja selber gesagt, die Genesenen, die werden den Getesteten und auch noch den Geimpften gleichgestellt. Was ist denn jetzt eigentlich genesen? Jemand, der mal PCR positiv gewesen ist und 28 Tage später ist er dann also genesen. Also das ist wirklich eine Umdefinierung der Medizingeschichte, dass jemand, der noch nie Symptome gehabt hat, dann auf einmal genesen ist. Ja. Also ich meine, über infektiös könnte man doch vielleicht noch reden, aber krank und genesen, wir dachten eigentlich, das wäre soweit klar. Mir hatte damals ein Zuschauer geschrieben, es gibt sowas schon, bei Herpes beispielsweise. Herpesvirus trägst du in dir, aber der ist jetzt nicht ausgebrochen.
Stimmt, ja.
Aber wegen Herpes kommst du ja auch nicht 2 Wochen in Quarantäne.
Selten.
Nee.
Da muss es ein schlimmer Herpes sein.
Knutschquarantäne.
Aber tatsächlich haben wir uns dann von Frau Merkel das mit dem Genesen nochmal erklären lassen.
Die Tatsache des Genesenseins, die kann man nachweisen durch seinen positiven PCR-Test. Also der positive PCR-Test ist praktisch der Nachweis dafür, dass ich die Krankheit hatte. Und wenn das länger als 28 Tage zurückliegt, dann gilt man als genesen. Und wenn die 6 Monate seit dem positiven PCR-Test verstrichen sind, dann muss ich noch eine zusätzliche Impfung plus 14 Tage aufweisen, damit ich genesen bin.
Über krank und genesen entscheidet also ein Test oder eine Impfung, nicht etwa ein Arzt oder ihr eigenes Gesundheitsgefühl. Ja, so ist das neuerdings.
Ja, vielen Dank an Martin für diesen Denkanstoß. In meinem Skript hier, da steht übrigens noch, dass die Antwort des Robert-Koch-Instituts bisher asymptomatisch war. Also wir hatten noch keine. Das hat sich jetzt geändert, ist nämlich gerade ganz frisch reingeflattert. Und ich verlese mal kurz. Also, sehr geehrter Herr Jopper, vielen Dank für Ihre Anfrage. Gemeint ist das Gleiche. Im Dashboard steht, im Einklang mit den internationalen Standards der WHO und des ECDC wertet das RKI alle labordiagnostischen Nachweise von SARS-CoV-2 unabhängig vom Vorhandensein oder der Ausprägung der klinischen Symptomatik als Covid-19-Fälle. Unter Covid-19-Fällen werden somit sowohl akute SARS-CoV-2-Infektionen als auch Covid-19-Erkrankungen zusammengefasst.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, war das jetzt besonders überraschend? Also es war für mich jetzt nicht besonders überraschend. Sie haben ja gesagt, internationale Definition. Ja, da haben wir wieder die WHO. Und wir werden jetzt nicht darüber sprechen, was das eigentlich mit der WHO genau zu tun hat und wer jetzt nochmal genau dahinter steckt, wer es finanziert und so weiter und so fort. Für mich ist das eigentlich wirklich Pandemie 2020, diese ganze Debatte. Mhm. Auch die Debatte, was kann der PCR-Test und was kann er nicht. Also ich finde, das ist alles ziemlich verloren. Mhm. Die Themen wurden alle ausdiskutiert. Sie haben Ihre Meinung, andere haben Ihre Meinung. Das wird hin und wieder mal vor Gerichten so und so entschieden. Ja, man denkt, diese Meinung, wir hätten jetzt auf einmal gewonnen, die Weltgeschichte wird neu geschrieben. Diese Meinung bekommt von diesem Urteil gar nichts mit, wird sie auch nie mitbekommen, denn die Geschichte ist aus meiner Sicht geschrieben. Damit habe ich mich schon lange abgefunden, auch wenn ich dazu möglicherweise eine andere Meinung habe.
Was nochmal zu untersuchen sein wird, und das wollen wir ja auch nochmal machen, ist die internationalen Unterschiede, was zum Beispiel den CT-Wert angeht. Also was gilt als positiv, nach welchem CT-Wert? Das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte.
Ich finde es auch in Diskussionen mit Menschen, die davon noch nie was gehört haben, ist auch wichtig, das mal zu erklären. Ja. Also ich glaube, dass viele Menschen da draußen keine echte Einschätzung darüber haben, was der PCR-Test eigentlich macht. Und dann empfehle ich mal Dr. Drosten, ich glaube vom August zu zitieren, der ja selber gesagt hat, dass er jetzt kein Befürworter von Reiserückkehrern-Tests ist, denn man wüsste ja gar nicht, ob die Infektion jetzt eigentlich gerade akut ist oder ob die vielleicht im Urlaub schon abgeheilt ist. Mhm. Also so kann man dann halt schon argumentieren mit Menschen, die von der Thematik noch nie was gehört haben. Mhm. Dass man dann also auch Professor Dr. Christian Drosten zitiert, denn der hat es in diesem Punkt ja ebenfalls bestätigt, dass das so eindeutig gar nicht ist. Und CT-Wert ist natürlich auch ein Riesenthema.
Kommen aber, Sie mal den Corona-Befürwortern mit Christian Drosten, dann stottern die aber.
Ja, gut, aber ich glaube, irgendwie nach einem Jahr Pandemie, wie oft redet man denn noch mit einem Corona-Befürworter, wenn man keiner ist? Und wie oft redet der noch mit Ihnen?
Naja. Ich mache das gerne hin und wieder.
Ja, klar, wenn es sich da gibt, mache ich das auch. Ja. Aber wir sind schon ziemlich weit in der ganzen Debatte. Ja. Ich denke, das sieht man auch an dem, wozu wir gleich kommen. Aber vorher haben wir noch eine andere E-Mail, und zwar von Andreas aus dem Hohen Norden. Er hat uns etwas zum Thema Long-Covid geschrieben. Mit dabei eine Beobachtungsstudie aus dem Jahr 2016. Da ging es um Beatmung auf Intensivstationen, veröffentlicht im National Library of Medicine.
Das Ergebnis, rund 25% aller beatmeten Patienten, egal ob nach einem Unfall oder tatsächlich nach einem Lungenschaden oder sonst was, haben ein schweres Lungenversagen entwickelt. Rund 12,5% aller Patienten, die intubiert beatmet wurden, sind sogar verstorben. Und das Fazit, das lautet also von dieser Studie, die Sterblichkeit auf Intensivstationen unter den beatmeten Patienten war schon immer erhöht. Außerdem, da hat uns Andreas noch weitere Zahlen mitgebracht. Magst du verlesen?
Und da ihr von Daten ja den Hals nie genug voll bekommen könnt, habe ich noch etwas. Erschien 2014, aber ganz sicher brandaktuell. Circa 33% aller beatmeten Patienten, die eine Intensivstation überlebten, haben funktionale Einschränkungen. Dazu gehören natürlich Atmung, Konzentrationsfähigkeit und so weiter.
Ja, richtig. Also die Studien, die haben wir auch verifiziert, die gibt es wirklich. Ja.
Wenn ihr also jetzt über interessiert, sagt, dass Covid-19 besonders gefährlich in diesem speziellen Punkt wäre, weil es auf Intensivstationen unter Covid-19-Patienten häufiger zu Todesfällen kommt, ist das so nicht ganz richtig. Auch sind Nachwirkungen nach einer Intubierung eher die Regel als die Ausnahme und nicht auf Covid-19 beschränkt.
Ja. Vermutlich wird dann natürlich auch sehr viel immer in einen Topf geworfen. Auch Long-Covid-Symptome von Menschen, die eben gar nicht im Krankenhaus waren, vielleicht nur leichte Symptome haben, sind überliefert. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber auch die Zahlen da gehen extrem weit auseinander. Auch die Nachprüfbarkeit von Symptomen bei Long-Covid, bei schwacher Erkrankung, sind natürlich sehr schwierig zu untersuchen. Auf jeden Fall vielen Dank, Andreas, nochmal für den Hinweis und wir machen weiter mit Heiko.
Okay, machen wir. Ich wollte gerade noch mal kurz ein bisschen frotzeln.
Frotzeln? Das macht doch nur der Söder.
Gut, dann lasse ich es jetzt. Also, Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank in einem ganz speziellen Punkt. Sie erinnern sich vielleicht an den Aufruf von der letzten Sendung. Also, wir haben ja diese europäische Lockdown-Untersuchung gezeigt und da ging es dann darum, wie hart die unterschiedlichen Lockdowns sind. Der Heiko hat sich das wirklich nochmal angeschaut und er hat sich diese Oxford-Studie zu Gemüte geführt und er hat uns dann aufgelistet, welche Kriterien da eigentlich an diese Härte angelegt wurden.
Interessanter ist aber, welche Kriterien nicht in die Bewertung mit eingeflossen sind. So etwa Schließungen von Einzelhandel und von Gastronomie oder von Hotels und Fitnesscentern oder auch Freizeitparks. All das ist in dieser Untersuchung überhaupt nicht mit eingeflossen. Wäre das der Fall, das sagt zumindest Heiko, so würde Deutschland beispielsweise gegenüber Schweiz, gegenüber Norwegen, Schweden oder Finnland noch schlechter dastehen.
Und unser deutscher Lockdown ist ja im internationalen Vergleich gar nicht mal so lasch. Also wie war es nochmal mit dem Fokus? Nur 3 Länder in Europa sind härter. Dabei gibt es ja auch Länder, die mit Inzidenzen und anderem trotzdem besser dastehen als wir. Ist unser Weg wirklich so alternativlos? Aber dazu gleich mehr.
Ja, natürlich. Vielen Dank auf jeden Fall an Heiko. Der hat uns auch noch viel mehr geschrieben. Richtige Listen und Recherchewege hat er uns da aufgezeigt.
Ja, Joppa hat auch gesagt, Mensch, also so ganz verstanden habe ich es nicht.
Also waren schon sehr viele Formeln. Muss man sich reinfuchsen. Werden wir auch noch tun. Im Tagesgeschäft ist das jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich glaube, das wird an der Stelle jetzt auch zu weit führen. Aber vielen herzlichen Dank. Ich finde es immer toll, wenn wir uns auf unsere Zuschauer verlassen können. Die Buster Berlin-Gemeinde.
Und eines Tages gibt es da vielleicht sogar noch eine andere Belohnung außer Dank und dass sie hier erwähnt werden.
Ja, richtig. Wir da sind, arbeiten also wir von, an Sachen, ja. Dass wir vielleicht auch mal...
Wer denken lernen, heißt siegen lernen.
Es geht um Merchandising. Dazu aber mehr, wenn es soweit ist.
Das hast du gesagt. Das meinte ich nicht. Ach, er hat gerade gesagt, die Bewegung verkauft sich selbst. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte sagen, wir lassen Markenrechte eintragen. Buster Berlin, Sie können auch einsprechen. Ich glaube, ungefähr 4 Wochen können Sie sagen, nee, ist aber eigentlich meine Marke. Ansonsten ist es unsere.
Ja.
Wir sind also dabei. Unsere Marke ist eingetragen. Und wenn die erstmal eingetragen ist, Leute, dann geht's hier rund. Dann hauen wir die Tassen raus, als gäbe es nichts Gutes. Eine Tasse, nur 49,99. Aber davon gehen nur 4 Euro an uns, ist doch klar.
40 Euro an uns. Nein. Die wollen wir verlosen, wenn wir denn mal zum Beispiel solche Sachen machen. Also ich würde sagen, dass sich der Heiko auf jeden Fall eine Tasse verdient hätte. Wir behalten das mal im Hintergrund. Vielleicht kriegt er noch eine.
Super, dann steigen wir jetzt mal ein in unser erstes richtig schön inhaltliches Thema, was wir selber vorbereitet haben und wie Sie vorbereitet haben. Alles dicht machen. Also ein Meinungstsunami fegte auf einmal über Deutschland. 53 Schauspieler und Schauspielerinnen und ihre Kurzvideos haben eine wirklich heftige Debatte ausgelöst. Die Frage ist bloß, war das jetzt die Debatte, die haben wollten? Welche Debatte haben sie denn bekommen? Und warum haben sie genau diese Debatte bekommen?
Ja, von diesen 53 Videos Stand jetzt sind noch 34 quasi übrig. 19 Schauspieler haben zurückgezogen, also ihre Videos selbst gelöscht.
Wobei man sagen muss, also genauso wie du darstellst, ist es auch so auf YouTube zum jetzigen Zeitpunkt. Aber man kann sie natürlich auch an anderen Orten sehen. Wir haben auch eine Mail bekommen, ich wollte gerne das Video von dem und dem nochmal sehen. Wo kann ich das? Also das Problem ist einfach, wenn die Schauspieler sagen, wir wollen nicht, dass es veröffentlicht wird, dann wird es wohl eine Urheberrechtsverletzung sein, wenn man das dann doch veröffentlicht. Aber es gibt natürlich Portale, auf denen man sie auch sehen kann, für die werde ich jetzt keine Werbung machen. Aber sie heißen so ähnlich wie YouTube, aber nicht ganz so. Ich meine, ich finde es halt schade. Also Heike Makatsch, dazu kommen wir auch gleich. Ich habe es halt wirklich schnell gesehen und darum habe ich es gesehen. Und es war ja auch wirklich, mir hat es gut gefallen, aber Sie können es jetzt möglicherweise nicht sehen.
Wir haben sehr viel Zuschriften von Ihnen auch natürlich dazu bekommen und das hat uns veranlasst, dann auch mal wieder eine Umfrage in unserem Telegram-Kanal genau dazu zu veröffentlichen. Wir haben also Sie gefragt, welches von diesen Videos, die Sie ansehen konnten noch, hat Sie eigentlich am meisten bewegt? Und ja, das haben wir online gestellt.
Genau, richtig. Zur Auswahl standen 9 Schauspielerinnen und Schauspieler und ein Journalist. Und der Journalist bin ich gewesen. Also ich kann Ihnen noch mal sagen, wie ich das wahrgenommen habe. So genau, wie es gewesen ist. Ich saß also auf der Couch am Donnerstag späten Abend, am Telefon hängt und irgendwie habe ich mitbekommen, dass der Lieferster was gemacht hat. Mach das auf und sehe auf einmal, was ist hier los? Hab dann von meinem Telefon auf den Fernseher umgestellt und habe mir dann 20, 30 Videos einfach so angeguckt im Fernseher. Und ich muss sagen, ich war gerührt. Es hat mich wirklich gerührt, weil ich da saß und dachte, ach Gott, endlich. Hey, ganz ehrlich, Mann, wir machen den Scheiß jetzt seit einem ganzen Jahr. Und wir wollen immer, dass wir anders debattieren und dass wir ins Gespräch miteinander kommen. Und da werden jetzt so viele Sachen angesprochen, von denen ich genau weiß, welcher geistiger Hintergrund dahinter steht. Und ich weiß, dass es kein böser Hintergrund ist, sondern dass es Fragen sind, die man aufwerfen darf. Und da möchte ich gerne drüber reden. Und es hat mich fast zu Tränen gerührt, dass das auf einmal passiert, dass die Menschen, die wir kennen und die wir im Fernsehen sehen, auf Bühnen sehen, auf einmal sich jetzt auch so äußern. Das hat mir wirklich viel gegeben. Und so viel, dass ich dann noch an diesem Abend, in dieser Nacht entschieden habe, ich mache jetzt ein Video. Ja. Ich habe es dir erstmal als Voicemail geschickt, was ich kurz zurechtgeschrieben hatte.
Ja.
Und dann habe ich das gedreht. Der Hausring hing relativ schnell schief. Sie sehen das ja bei Telegram und auch gleich hier im kleinen Ausschnitt. Das ist wirklich mein Wohnzimmer. Da steht normalerweise der Fernseher. Das heißt, um 0.30 Uhr habe ich dann angefangen rumzuräumen. Erstmal den Fernseher abgebaut. Dann habe ich aus der einen Ecke habe ich dann erstmal die ganzen Klopapierrollen rübergeholt. Dann habe ich die ganzen Kilo Nudeln dahin geschafft. Habe ich noch Masken verteilt. Den sehen Sie da alle gar nicht. Und als ich dann schon mit so einem riesigen Haufen Tomaten um die Ecke kam, hat meine Frau gesagt, so, jetzt reicht's aber. Du machst jetzt dein Video und wir gehen ins Bett. Und so war das. Und so ist also das Video entstanden. Es geht über 2 Minuten und wir schauen uns jetzt mal einen kleinen Ausschnitt an.
Bevor Sie fragen, nein, keine Kinder. Schade eigentlich. Wenn ich welche hätte, dann könnte ich ja meine Testfähigkeiten täglich ausbauen. Oder ich könnte sie impfen lassen. Denn Kinder, die lieben Kleinen, die machen ja alles mit. Jedenfalls wenn wir sie zwingen. Oder die da oben.
Ja, vielen Dank, Benjamin. So ganz bewegt hat es die Leute aber dann wahrscheinlich doch nicht. Hm. Also zumindest in unserer Telegram-Gruppe. weil da muss man sagen, war der Gewinner eindeutig. Also gewonnen mit 50% in unserer Umfrage, welches Video sie am meisten bewegt. Das war der Schauspieler, Sänger, DDR-Bürgerrechtler, Filmrechtsmediziner Jan-Josef Börne-Liefers. 50%, wie gesagt.
Ja, also ich habe immer in Ulrich Tukur und Wotan Wölke-Mehring, weil wie er heißt, aus dem Rennen geschlagen. Und Heike Makatsch, ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das halt auch schön fanden. 16% haben für mich gestimmt. Und das macht mich sehr glücklich. Ich hatte eigentlich gedacht, es geht viral. Und ich werde von der Kanzlerin eingeladen zum Gespräch am Dienstag mit Kulturschaffenden.
Ich dachte, du warst da, nicht? Schade.
Ja, hinter den Kulissen. Ich habe für die Bild-Zeitung den Ticker gemacht.
Aber Jan-Josef Liefers Video hat ja auch über 1,4 Millionen Klicks. Also nur das Originalvideo. Es gibt es ja mittlerweile in anderen Versionen. Und ich finde, da sollten wir auch mal kurz noch mal reinschauen.
Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken. Ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist.
Also 1,4 Millionen Klicks allein jetzt auf dem offiziellen Kanal. Aber die sind ja permanent gespiegelt. Das ist ja unglaublich. Also wir können ja auch gar nicht sagen, wie viele Menschen das jetzt angeklickt haben. Ich habe das tatsächlich am Dienstag mal ausgewertet. Die 33 Videos, die zu diesem Zeitpunkt on air waren, auf alles dicht machen bei YouTube, da waren es 9,67 Millionen Klicks. Aber da sie überall anders verteilt werden, weit über 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen. Ich habe keine Ahnung, es war unglaublich. Hm. Und was ja auch wichtig ist, ist so das Verhältnis zwischen Daumen hoch, Daumen runter.
Oh ja, das ist ganz interessant gewesen. Gab es schon Auswertung kurz danach, kann man sich aber auch jetzt selbst zusammenrechnen. Überwiegend sind die Daumen hoch gewesen. Also wenn man in Social Media den großen Gegenwind dachte, das ist die Meinung des Volkes, das ist sie nicht. Ich würde fast sagen 1:10, was Daumen hoch zu Daumen runter angeht. Also deutlich mehr top gemacht.
Hm. Ja, ist das dann die Meinung des Volkes oder haben sich jetzt nur die Leute, die Jan-Josef Liefers Meinung teilen, das angeschaut?
Das glaube ich nicht bei der Menge. Also bei der Menge glaube ich nicht, dass nur Jan-Josef Liefers Fans sich das angeguckt haben oder weil Ken Jebsen das geteilt hat. Denke ich nicht.
Aber was wollte der uns eigentlich damit sagen? Was war eigentlich die Intention dahinter? Was wollte man damit eigentlich genau erreichen?
Ist aber eigentlich egal, weil mit Nazis reden wir nicht. Punktum. Also das ist völlig klar. Applaus aus den falschen Ecken, das geht gar nicht. Wobei, war das nicht vielleicht vorausschaubar?
Ja und nein. Also ich muss sagen, Heike Makatsch hat mich besonders überrascht.
Ja.
Ich hätte gedacht, dass sie sich schon, bevor das Video rauskommt, davon distanziert. Aber es hat dann doch einen Augenblick gedauert. Und mit Augenblick meine ich Augenblick. Denn noch in der Nacht war das Video dann auf einmal wieder verschwunden.
Ja, und Makatsch schrieb dann so wörtlich auf Instagram, ich habe durch Kunst und Satire den Weg gewählt, die Veränderungen unserer Gesellschaft aufzuzeigen und Raum zu schaffen für einen kritischen Diskurs. Wenn ich damit rechten Demagogen in die Hände gespielt habe, so bereue ich das zutiefst.
Ja, und da wird es jetzt wirklich langsam kritisch. Also das müssen wir mal diskutieren. Was meint denn Heike Makatsch jetzt eigentlich mit rechten Demagogen? Meint sie jetzt Jebsen, Tichy, wen genau meint sie eigentlich? Und warum ist der jetzt eigentlich genau rechts? Hm. Oder bin ich auch ein rechter Demagoge? Also Demagoge lasse ich stehen. Aber rechts, warum denn das jetzt eigentlich? Und da frage ich mich, ich als rechter Demagoge, darf ich mir die Filme von Heike Makatsch jetzt eigentlich noch angucken? Oder gibt es ein rechtes Demagogenverbot? Gibt es da eine Gesinnungskontrolle, wenn ich das Kino betrete? Hm. Und wenn ich den Film dann gut gefunden habe, darf ich das dann sagen? Oder wird der Film dann automatisch aus den Kinos entfernt?
Ja.
Das würde mir eine ganz neue Macht geben. Aber wer hat die Macht denn im Moment? Die Macht haben ja ganz andere, nicht die rechten Demagogen. Hm. Die Macht haben ja die Leute, die entscheiden, wer die rechten Demagogen sind.
Ja, das entscheidet unter anderem Twitter und die Medienlandschaft. Also beide Medien, das Soziale und das Etablierte, die sind beide Sturm gelaufen gegen diese Aktion. Schauen wir mal, Benjamin Leber vom Tagesspiegel schrieb in einem Kommentar, alles dicht machen ist so schäbig, dass es wehtut. Und dann haben wir hier noch Florian Harms von T-Online, der meint, der Aktivismus vergiftet unsere Gesellschaft.
Und dann war da noch Deutschlands Podcast-Flaggschiff. Fest und flauschig, Jan Böhmermann und Olli Schulz ließen mal wieder keinen Zweifel an ihren Positionen.
Letztlich ist das, glaube ich, diese Aktion, die Jan-Josef Liefers da anführt, der größte Erfolg der Querdenkerbewegung in Deutschland. Die ist nämlich wirklich durch diesen Vorstoß von diesen wirklich unsagbar dummen Schauspielern. Und das muss man einmal sagen, man muss kein rechtsradikaler Vollnazi sein, kein echter Rechtsextremer.
Und man muss auch kein Querdenker sein.
Nee, man muss kein Rechtsextremer sein, um rechtsextreme Narrative zu verbreiten oder irgendwie zu...
Oder die auch zu unterstützen in ihrer Dynamik, indem man genau das Gleiche verbreitet.
Es reicht einfach ein kleines bisschen doof zu sein.
Ein bisschen doof sein und auf schäbige Art und Weise die Gesellschaft vergiften. Das also war das Echo auf diese Aktion. Wir haben uns doch sehr gewundert. Wobei, gewundert haben wir uns eigentlich gar nicht mal so sehr, denn bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag haben wir auf Telegram Kontakt miteinander gehabt und da haben wir schon geahnt, in welche Richtung das gehen wird.
Also über die Aktion könnten wir natürlich jetzt stundenlang sprechen, haben wir in der Radiosendung, glaube ich, auch gefühlt gemacht. Aber wichtig ist, und das wollen wir jetzt mal zusammenfassen, aus unserer Sicht sind diese Filme alle völlig legitim. Diese Filme sollten ihren Platz haben und sie sollten ja vor allem auch eine Debatte anstoßen. Und das könnte ja auch ein Anfang sein, also dass wir das mal in die Mitte holen, dass wir alle mal drüber sprechen und auch völlig unpolemisch drüber sprechen. Und die Schauspieler sollten übrigens auch unbedingt mal erklären, wie genau sie eigentlich ihre Videos da jeweils immer gemeint haben. Dann können wir sprechen, aber die Bekämpfung der Aktion, die hat das ja eigentlich unmöglich gemacht.
Also wir würden jetzt gerne schon kommen zu dem nächsten Punkt, aber ich habe da noch nicht ganz genug mit dir drüber gesprochen. Ich meine, die Frage ist doch für mich eigentlich gewesen, warum macht ihr das jetzt? Warum macht ihr das ernsthaft jetzt? Was hat euch eigentlich geritten? Jetzt heißt es ja teilweise, es wurde schon seit November vorbereitet und da hat man den ersten Gedanken gefasst und es langsam so gesammelt und Menschen gesammelt, die mitmachen wollten. Also November bis April, das ist schon eine echt lange Zeit. Ich habe es an einem Abend gemacht. Kann man auch so machen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich jetzt? Weil wir machen genau das seit sehr, sehr langer Zeit.
Oh,
und
ja.
Zwar aus Gründen. Und zwar aus guten Gründen. Und wir versuchen das zu argumentieren, sodass sie es teilen können und dass vielleicht auch Menschen es verstehen können, die nicht auf unserer Seite sind. Bislang jedenfalls. Aber warum kommen die jetzt eigentlich damit um die Ecke? Wo ist das Problem?
Tja, natürlich könnte man jetzt mutmaßen, das ist, weil jetzt gerade Novellierung Infektionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Das ist, weil Impfgipfel bevorsteht. Das ist, weil jetzt über noch einen härteren Lockdown oder einen längeren Lockdown weiter diskutiert wird. Aber all solche Entscheidungspunkte, die hat es natürlich im vergangenen Jahr immer wieder.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es der schäbigste Zeitpunkt war. Aber es war nicht der schlauste. Und das möchte ich wirklich sagen. Ich meine... Aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft ist es so, dass die Impfkampagne jetzt anrollt und dass mit der Impfkampagne eine Hoffnung verbunden ist. Und dann ist die Sache in 2-3 Monaten vielleicht eine ganz andere Situation als heute. Das ist der Glauben der Mehrheitsgesellschaft, aus der diese Schauspieler auch kommen. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt ihre Karriere ruinieren und vor allem mit dieser Naivität da reingehen, zu denken, ja, wir können ja vielleicht ein bisschen diskutieren. Also wenn wir eins gelernt haben, dass wir schwer diskutieren können im Moment.
Oh ja, vor allem mit Twitter und den Medien. Das ist allerdings richtig.
Richtig. Und der Grund für diese Kritik war aus unserer Sicht eigentlich immer der gleiche. Es heißt überall, es gibt doch keine Alternative. Wer den Kurs der Bundesregierung kritisiert, der verharmlost das Virus, der weiß nicht, wie es Krankenhausmitarbeitern vor Ort geht, der macht sich sogar lustig über sie, er verhöhnt die Toten. Die Ausgangssperre ist alternativlos. Kinder mit Maske, der ist absolut alternativlos. Und wer das nicht teilt, der ist schäbig oder einfach nur doof.
Und darum haben wir uns jetzt mal hingesetzt und über Alternativen nachgedacht, also Alternativen zum deutschen Regierungskurs. Wenn wir hier in Deutschland ja den Goldstandard an Maßnahmen haben, dann müssen doch alle anderen Länder eigentlich genau das Gleiche machen wie wir, weil wir sind doch so schlau und halten uns alle an die Regeln.
Deutschland schließt ab und wirft den Schlüssel weg und Europa öffnet. Hm. Europa macht auf. Wir machen also heute eine kleine Europareise mit Ihnen hinein ins Land der Unvernunft. Wir beginnen in der Schweiz.
Ja, grüezi. Die Eidgenossen, die machen das alles ein bisschen anders. Also, da ist die Frage, sind die jetzt besonders rücksichtslos, besonders doof oder wie heißt es, schöbig?
Das ist ein Druckfehler. Das ist Schweizerdeutsch, ja?
Schweizerdeutsch. Also, den ganzen Winter über sind die Schweizer ja den Berg rauf und runter gefahren. Und damit meinen wir jetzt nicht den Inzidenzberg. Wir meinen ganz klar die Skipiste. Und manche Deutsche konnten das gar nicht fassen, wenn sie da mit dem Fotoapparat standen und gesehen haben, wie die sich ihres Lebens erfreuen, an den Skipisten lange Schlangen gewesen sind. Viele Deutsche, die den Kurs toll finden, die haben da jetzt den Untergang der Schweiz schon gesehen. Der ist ausgeblieben.
Und nicht nur das. Seit dem 19. April, also seit 10 Tagen, sind die Restaurants und Bars mit Außenbereich geöffnet. Sportanlagen, Freizeit, Kulturbetriebe, die dürfen auch innen öffnen. Die Inzidenz in der Schweiz am Dienstag war bei rund 168. Das ist genau das gleiche wie in Deutschland. Mhm. Wieso öffnen dann eigentlich die Schweizer? Dazu hat sich Bundesrat Alain Berset vergangene Woche geäußert.
Nun, wir wollen auch eine Rückkehr zur Normalität finden, aber ohne Schock, ohne die Situation, die Kontrolle zu verlieren. Aber klar werden wir auch in der zweiten Phase, vielleicht noch ein bisschen früh jetzt, weil nicht alle Vulnerablen sind geimpft. Aber dann klar, und ich habe das auch gesagt vorher, es ist auch verbunden mit vielleicht eine Toleranz für ein bisschen höheren Inzidenzen. Weil diese Inzidenzen, die widerspiegeln nicht genau die gleiche Situation in der Zukunft mit der Impfung als letztes Jahr.
Soweit also der Schweizer Bundesrat. Die Inzidenz sei also nicht vergleichbar, weil sie nun Jüngere beträfe. Berset kann sich da auch durchaus auf Zahlen stützen. Während in der sogenannten zweiten Welle im 7-Tage-Durchschnitt etwa 90 Menschen pro Tag positiv getestet verstorben sind, sind es seit Wochen in dem Land 10.
Also nur noch ein Zehntel dessen. Höhere Inzidenzen in Kauf nehmen, also da habe ich meine Öhrchen wirklich gespitzt, denn das hat mich sofort an unsere Regierungschefin erinnert, denn Inzidenzen sind nicht vergleichbar. Da muss ich sofort an das denken, was Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin gesagt hat.
Unsere maximale Inzidenz im Frühjahr 2020, auf den ja dann ein guter Sommer gefolgt ist, das war unter 50 und im Sommer hatten wir Inzidenzen zwischen 2 und 4 und 5. Nur damit man weiß, was wir uns damals leisten konnten, da waren die Hotels auf, da war vieles auf. Ich sage nicht, dass es wieder so weit runtergehen muss, weil uns jetzt das Impfen hilft. Aber wann wir jetzt wieder darüber nachdenken können, Hotels zu öffnen, das kann ich heute nicht sagen.
Frau Merkel vergleicht Inzidenzen aus dem Jahr 2020 mit Inzidenzen in diesem Jahr. Dass wir damals 400.000 PCR-Tests pro Woche gehabt haben, das hat sie nicht erwähnt. Ebenso wenig hat sie erwähnt, dass wir aktuell 1,3 Millionen PCR-Tests pro Woche haben. Außerdem hat sie ebenfalls nicht erwähnt, dass wir Millionen Schnelltests aktuell machen.
Die Inzidenzen hat sie aber dennoch verglichen. Es gab eine Einschränkung auf dieser Pressekonferenz, das, was den Vergleich angeht, aber letzten Endes hat sie den Vergleich so gebracht und der ging genauso auch über dpa, denn da habe ich den Ton zum ersten Mal gehört und dachte ich mir so, was ist denn hier eigentlich los? Ja. Also, was mir noch so gefallen hat, die deutsche Bundeskanzlerin weiß nicht, wann sie Hotels wieder öffnen kann. Und das erinnert mich an das, was sie gestern zu den Künstlern gesagt hat, am Dienstag. Da hat sie mich gesagt, ich hoffe, dass die Hilfen bald bei ihnen ankommt und irgendwas im Sinne von, ich hoffe, dass wir noch andere Hilfen schaffen. Moment mal, also als sie diese Wischiwaschi-Osterbremse einführen wollte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Maßnahmen waren, aber sie hat sie ja persönlich gekippt und da hat sie um Verzeihung gebeten. Liebes deutsche Volk, es tut mir nicht leid, dass ich die Maßnahmen haben wollte, es tut mir bloß leid, dass es nicht funktioniert.
Sie sei verantwortlich
ich
als Bundeskanzlerin.
Ich bin persönlich dafür verantwortlich als Bundeskanzlerin. Mhm. Aber jetzt sagt sie, sie hofft, dass irgendwelche Hilfen ankommen und sie kann uns nicht sagen, wann wir Hotels wieder öffnen können. Frau Bundeskanzlerin, Sie können das machen. Dafür sind Sie ja da und dafür haben Sie ja auch diese Macht, die Sie sich selber zugeschrieben haben. Und wenn Sie sich fragen, wann Sie wieder Hotels öffnen können, dann fragen Sie doch mal Ihren Amtskollegen Sebastian Kurz, denn der weiß exakt, wann er das kann.
Gleiche Inzidenz in Österreich, aber andere Maßnahmen bzw. andere Ansichten. Österreich will Mitte Mai fast alles öffnen, also Hotels, Restaurants, Theater. Herr Kurz, der hat die Öffnung fast aller Branchen ab dem 19. Mai angekündigt.
Genau. Und das, wie Sie sehen, hat die Tagesschau am vergangenen Freitag geschrieben. Die Schweiz macht auf, Österreich macht auf, Deutschland schließt ab und schmeißt den Schlüssel weg. Ja. Weiter geht's also mit Italien. Ah. Unsere lieben, lieben Freunde im Süden. Sie waren ja die Ersten, die es damals in Europa erwischt hat.
Ja, Bergamo. Immer wieder Bergamo. In allen Medien auch, ganz klar. Aus Schaden, da sollte man doch eigentlich klug werden. Und so hätte man ja dann davon ausgehen können, dass Italien bei vergleichbarer Inzidenz wie hier den deutschen Kurs auch fährt.
Die Inzidenz, die uns am Dienstag angegeben wurde, ist für Italien 152. Das sieht zwar etwas unter der deutschen, die wir im Moment haben, aber natürlich über den Lockdown-Inzidenzen. Mhm. Welche haben wir nochmal gleich im Infektionsschutzgesetz? Ich müsste nochmal schmulen. Hm. Da war doch eine 35, da war eine 50, da war eine 100, eine 200 und die 165. Hervorragend. Habe ich eine vergessen? Vielleicht noch eine 150?
300 bestimmt auch. Also
1000. Das ist die Lothar-Wieler-Inzidenz. Mhm. Okay, aber die Italiener haben also eine Inzidenz, die vergleichbar ist mit unseren und nur knapp drunter, aber die machen trotzdem auf. Und zwar, Museen werden geöffnet. Sie können in Rom den Circus Maximus besuchen. Sie können in Restaurants und Bars gehen. Und übrigens, mangiare, mangiare. Mm. Ja? Also das, was wir hier gemacht haben, seit November die Restaurants und Bars dicht und nie wieder geöffnet. Das haben die Italiener nie gemacht. Die haben aufgemacht und zugemacht und aufgemacht und zugemacht. Und so wie ich meine Italiener kenne, dann aus mehreren Gründen. Weil sie Mangiare einfach lieben, ja, und weil es zu ihrer Kultur gehört und weil sie es möchten und weil sie dem einen Stellenwert eingeräumt haben, mhm, und weil es für sie wichtig war, dass sie rausgehen können, sich mal entspannen können, mal einen wunderbaren Aperol Spritz trinken. Mhm. Das ist ein Unterschied und das ist aus meiner Sicht einfach eine unterschiedliche Gewichtung von Lebensqualität und Notwendigkeiten. Und unsere sagen einfach, es ist nicht eure Notwendigkeit. Und was habe ich heute Schönes gehört? Markus Söder hat irgendwie gesagt, es gibt kein Grundrecht auf Feiern, bla bla bla. Und dann hat jemand geantwortet, Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, persönliche Entfaltung. Seit wann entscheidet denn Herr Söder, was meine persönliche Entfaltung ist? Und vielleicht gibt es also doch ein Grundrecht auf Feiern. Grundrechte werden unterschiedlich definiert. Das, ja, kann man in diesem, ja, Fall jedenfalls so sagen. Und wenn man jetzt sagt, es ist Würde, dass man zum Friseur gehen kann, für mich ist es ein Scheiß, zum Friseur zu gehen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Hatte ich auch nie Bock drauf. Ist keine Würde für mich. Herr Joppa ist zugetackert von oben bis unten unterm Hemdkram, überall tätowiert. Er sieht fürchterlich aus, aber es ist seine persönliche Entfaltung. Scherz, das ist er nicht ganz. Aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Sie definieren für uns, was wichtig ist und was unserer Würde entspricht. Und die Italiener haben es anders definiert. Und ich wünschte mir, dass wir es so definiert hätten wie Italiener. Denn ich sitze in meinem bescheuerten Loch. Und diese, was in, mein, was ich in meinem Video sage, entschuldige, ich bin gleich dran. Was ich in meinem Video sage, 26,5 Quadratmeter, das war der Fall. Ich habe 53 Quadratmeter, ich lebe mit meiner Frau auf diesen 53 Quadratmetern, sind 26,5 für mich. Der Durchschnitt in Deutschland liegt, glaube ich, bei 47 Quadratmetern. Damit kann ich gut leben, es ist alles weit in Ordnung. Aber ich bin da eingesperrt und ich kann nicht einmal einen Aperol Spritz da draußen trinken und mich ein bisschen entspannen. Und damit hättet ihr die ganze Wut aus meiner Stimme rausgenommen, wenn ihr mir mal was ermöglicht hättet. Aber habt ihr nicht. Immer schließen, schließen, schließen. Maßnahme, Maßnahme, mehr. Maßnahme. Immer es mehr. Wird immer mehr. Und wenn wir uns überlegen, welche Maßnahmen bescheuert gewesen sind, nehmen wir die deswegen zurück? Nee, wir können nicht beweisen, dass sie helfen. Aber das ist dann der Schweizer Käse.
Es kommen neue
Käse,
drauf.
Käse,
drauf,
Käse, drauf, Käse, drauf, Schweizer drauf. Käse.
Mhm, richtig.
Wirklich.
Du und übrigens nicht nur die Italiener, die machen ja jetzt so herrlich Aperol Spritz. Ja. Habe ich auch am Wochenende gesehen, Arjen Robben und Mario Götze, die haben ja gespielt. Also nicht nur, dass sie gespielt haben, die haben auch vor Publikum gespielt. Also Fußball haben sie natürlich gespielt, ohne Abstand natürlich, vor über 4000 Fans im Fußballstadion. Eindhoven gegen Alkmaar in der niederländischen Ehrendivision. Statista.com zeigt uns seine Inzidenz in den Niederlanden von 323 an. Fans im Stadion, Restaurants und Bars gehen jetzt auf. Shoppen mit Termin wird abgeschafft. Also Shoppen ohne Termin nennt sich Shoppen.
Und das gibt's da jetzt.
Hm, ja.
Aber ist ja alles alternativlos.
Hm.
Und das ist, ich meine, wie soll man das denn dann begründen, wenn ich jetzt diese hypermoralische Twitter-Blase bin, die glaubt, alles besser zu wissen und ja sich vollkommen fokussiert auf das Schicksal von Station 43 aus der Charité, was ich verstehe. Ich glaube, es heißt Station 43, diese Charité-Dokumentation. Mhm. Ich habe mir diese Dokumentation mal angeguckt oder eine andere, die auch so aufgebaut war. Ich habe es keine 3 Minuten ausgehalten, weil ich mich mit diesem Leid auf der Ebene nicht auseinandersetzen kann. Mir das genau anzugucken, wie Menschen intubiert werden, das ist nicht meine Lebensrealität. Aber es war es auch vor 3 Jahren nicht. Ich würde mir auch keine Fernsehdokumentation über Krebsstationen angucken, weil mich das einfach extrem runterzieht. Aber ich in meinen Äußerungen glaube zu wissen, dass es so ist. Und ich, das war übrigens das, was ich frotzen wollte vorhin, ich bin der festen Überzeugung, und da können Sie eine andere Meinung haben, und viele haben auch eine andere Meinung, ich bin der Überzeugung, dass wir hier in einer medizinischen Sondersituation sind. Und die nennt sich Pandemie. Davon bin ich überzeugt. Und das speist sich aus Informationen, die ich überall her habe. Und das speist sich auch aus Informationen auf meinem persönlichen Bekanntenkreis.
Wir müssen allerdings, und das machen wir in dieser Sendung auch nochmal, genau ins Detail gehen, wie es zum Beispiel auf den Intensivstationen aussieht. Auch was das Personal dort angeht. Auch da werden wir Ihnen wieder zwei Seiten präsentieren. Weil jeder soll sich seine eigene Meinung machen. Lass uns aber doch nochmal beim Ausland bleiben.
Ja, ich denke, man könnte ja noch so argumentieren zu sagen, was die Ausländer da machen, also Niederlande und so weiter, das betrifft uns gar nicht, denn wir haben das Problem auf den Intensivstationen und die haben das dann halt scheinbar nicht. Und deswegen habe ich eine Grafik für Sie vorbereitet. Also,
der Grafikfuchs.
Richtig. Also wir haben ja gesehen, Schweiz, Österreich, Italien, Niederlande, die machen auf, Deutschland sperrt weiter ab. Was bedeutet denn das eigentlich für die Todeszahlen? Also hier kommt die Grafik. Erstellt habe ich das wieder mit Our World in Data. Ich habe die 5 Länder rausgesucht und die Todesfälle dann pro 1 Million Einwohner dargestellt. Was sehen wir hier? Also Italien öffnet, obwohl es deutlich mehr Todesfälle an oder mit Covid-19 vermeldet. Und zwar ziemlich genau doppelt so viele wie Deutschland. An einem Punkt am Ende habe ich genommen, da hatten wir Italien 5,5 und Deutschland 2,8. Deutschland und Österreich liegen gleich auf, Österreich öffnet aber. Und interessant ist ja auch, die Schweiz und die Niederlande haben hier deutlich weniger aktuelle Sterbefälle als wir. Das gilt auch für die Niederlande, obwohl wir da ja viel, viel höhere Inzidenzwerte haben.
Da ist die Frage, wissen die Niederländer irgendwas, was wir nicht wissen? Haben die vielleicht eine viel schwächere Holland-Mutante des Virus? Wer weiß das schon, ist vielleicht hier einfach nicht überliefert. Aber wie kann es denn sein, dass die Todesfälle bei vergleichbaren Inzidenzen so unterschiedlich sind? Wir werden die Toten ja auf Intensivstationen, wie werden die denn da eigentlich definiert? Die Frage hatten wir ja schon mal aufgeworfen. In manchen Ländern wird das ja auch unterschiedlich gemacht. Oder wie kommt das? Also das ist... unklar.
Ja, und allein das wirft doch schon so viele Dinge auf, über die man sprechen müsste. Gibt es da Behandlungsmethoden, die wir nicht kennen? Oder wie kommt das eigentlich, dass die Inzidenzen vergleichbar sind und die Todesfälle nicht? Also Fragen über Fragen. Aber da kann man doch nicht so tun, als wenn die Alles-Dicht-Machen-Aktion kompletter Schwachsinn wäre und man darüber gar nicht reden kann, dass sie dumm wäre und schäbig und eklig, dass es doch offensichtlich andere Verhaltensweisen gibt, andere Maßnahmen gibt. Also, woher will man denn genau wissen, dass der deutsche Weg jetzt der einzig richtige ist? Ich meine, der schwedische Weg ist doch bei weitem nicht vom Tisch.
Nein.
Und der Schweizer Weg ist doch ein Mittelweg zwischen dem deutschen und dem schwedischen. Und auch der ist doch noch lange nicht vom Tisch.
Und da möchte ich ganz gern auf Ulrich Tukur nochmal verweisen, den wir am Anfang schon mal erwähnt haben. Der wurde von der NZZ angefragt aus der Schweiz, ob er sich denn noch dazu äußern würde im Nachgang des Videos. Und er hat gesagt, er äußert sich im Moment nicht, aber er hat einen Antwortbrief geschrieben, den man veröffentlichen könne. Und da hat er Folgendes gesagt, und das unterstütze ich zu 100%. Es war immer schon, seit es diesen Beruf gibt, die Aufgabe von Schauspielern oder Mimen, Regierungen und die Oberen zu kritisieren. Auf sarkastische, auf lustige oder auf welche Art auch immer. Und nur plötzlich, weil es gegen Maßnahmen gibt, die man aber im Moralischen nicht angreifen darf, ist das plötzlich nicht mehr möglich. Bevor Corona war, sind Leute auf die Straße gegangen, Intellektuelle, Friedensaktivisten, was weiß ich, das sind jetzt alles rechte Schwurbler. Come on!
Es gab so wunderbare Geschichten. Der, da müsste ich mal genau reinschauen, ich glaube, Physiker ist er und ich glaube, er heißt Römer. Die müssen nur mal nachliefern. Aber der twitterte ja, der wollte dann rausfinden, wer eigentlich mit wem verbandelt ist und man solle Listen erstellen. Das Listen wurde ihm auch falsch ausgelegt. Listen im Sinne von Berufsverbote oder was auch immer noch schlimmere Listen. Eigentlich wollte er damit rausfinden, wer hinter dieser ganzen Kampagne steckt. Es muss ja eine große Macht mit großem Geld dahinter stecken. Sensationell. Und ich denke mir so, Alter, wann holt ihr den eigentlich ab? Also ich meine, Verschwörungstheorien werden doch allen möglichen vorgeworfen, aber das ist doch eine 1A-Verschwörungstheorie, dass da jemand mit großem Geld dahinter steckt, der hier irgendwas geplant hat für whatever.
Dann ist das Recherche und Aufklärungsarbeit. Ja, klar, sicher.
Sehr schön war auch Monika Grütters. Die hat es nicht genauso gesagt, aber sinngemäß.
Kulturstaatssekretärin.
Kulturstaatsministerin, richtig. Also sehr hoher Posten in der Bundesrepublik. Und Monika Grütters sagte dann also, ja, die war relativ ausgeglichen. Aber sie sagte etwas im Sinne von, wir finden es wichtig, dass die Künstler auch die Regierung kritisieren. Dafür bezahlen wir sie ja auch. What? Also, sie hat gesagt, dafür machen wir auch finanzielle Unterstützung und so weiter. Aber ey, nee, das ist gar nicht die Ebene, auf der wir reden sollten.
Nee.
Nein, wir bezahlen die Künstler nicht dafür, dass sie die Regierung kritisieren. Wir bezahlen die Künstler dafür, dass sie machen, was sie wollen. Ja? Und wenn wir argumentieren, sie dürfen das, weil wir sie bezahlen, dann gehen wir in eine Richtung, die so ist, wie wenn der Benjamin Golme am Parteitag der Grünen sich voll auf die Bühne stellt und ein bisschen frotzelt, aber ansonsten d'accord ist. Nein, man muss auch ruhig richtig frotzeln dürfen, sodass es der Regierung eben nicht mehr gefällt.
Richtig, ja. So ist es. Das machen wir übrigens schon seit langem. Aber uns sehen nicht so viele wie Jan Josef Liefers.
Wann hast du denn gegen russische Regierung gefrotzelt?
Immer wieder. Kriegt nur keiner mit. Uns hört ja keiner. Aufs Radioprogramm kriegen kommen wir aber nachher noch. Aber wir haben ja jetzt zu dem alternativlosen deutschen Kurs schon relativ viel gesagt, beziehungsweise zu der Diskussionskultur hierzulande, die leider in vielen Sachen nicht mehr gegeben ist. Beim Thema Corona ist das leider so. Und das zeigt sich an zwei Stellen ganz eindrücklich. Die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Nämlich einerseits bei der Diskussion um die Intensivstation und auch bei der Situation des Pflegepersonals.
Denn auch hier gilt, es sind viele richtige Zahlen im Umlauf, die werden aber politisch und medial häufig gar nicht eingeordnet. Es gilt auch hier, lieber zu viel als zu wenig Panik verbreiten, damit die Panik bleibt, wo sie sein soll, ganz oben, nicht wahr, Herr Liefers? Und es gibt ebenso eine andere Geschichte, also der Ursprung alles Übels, der liegt wie so oft lange vor den Corona-Maßnahmen. Hm. Und da wollen wir heute drauf schauen.
Auch wieder viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, schaut euch doch bitte mal die Zahlen des DIVI-Intensivregisters nochmal genauer an. Und schaut euch auch die Belegung der Intensivbetten der vergangenen Monate an. Da stimmt doch eventuell irgendwas nicht. Haben wir getan und wir können sagen, ja, da stimmt was nicht. Wir können Ihnen aber auch sagen, was, und das sind gleich mehrere Punkte.
Wir beginnen mal mit der Aussage, die Intensivstationen sind wegen Corona am Limit. Nochmal die blanken Zahlen. Wir haben aktuell rund 21.000 Intensivbetten belegt. Davon haben etwa 5.000 Patienten einen positiven PCR-Test. Sie gelten also als Covid-Patienten. Das sind weniger als ein Viertel. Frei sind über 2.800 Intensivbetten und zu viel am Desinfektionsmittel genutzt. Ja. Also es sind etwa 12%. Die Zahlen ändern sich natürlich täglich. Ja.
Nicht mitgerechnet dabei die Notfallreserve von knapp 10.000 Intensivbetten, die man wohl aktivieren könnte, wenn es hart auf hart käme. Aber stimmen die Zahlen, die wir Ihnen jetzt eigentlich präsentiert haben? Und zunächst können wir Ihnen sagen, die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Patienten, die stimmt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht.
Da lehnt sich der Jopper ziemlich weit aus dem Fenster, aber er wird wohl seine Gründe haben.
Ja.
Schauen wir doch mal auf einen aktuellen DIVI-Tagesreport. Da fällt uns ein kleiner kursiv geschriebener Satz auf. Aufgrund von Verlegungen von PatientInnen von einer Intensivstation zur Weiterbehandlung auf eine andere Intensivstation kann pro Patient mehr als eine Behandlung gemeldet werden. Mehrfachzählungen möglich. Mhm. Aber das kommt ja wohl hoffentlich nicht so häufig vor mit den Mehrfachmeldungen.
Doch. Also wusste ich auch nicht, aber das sag jetzt nicht ich, das sagt die AOK. Im Deutschen Ärzteblatt von vor einem Monat, da wird eine Untersuchung der besagten Krankenkasse zitiert. Und was wir dort gelesen haben, das hat uns durchaus staunen lassen. Anhand von AOK-Daten bis Ende Juli 2020 wurde analysiert, dass 10,8% aller stationären Covid-19-Fälle mindestens einmal verlegt wurden. Unter den beatmeten Patienten waren es 31,9%.
Das heißt, knapp ein Drittel aller beatmeten Patienten wurde mindestens einmal verlegt und wurde dann möglicherweise auch zweimal als intensivmedizinisch behandelter Corona-Fall in der Statistik berücksichtigt.
Mindestens zweimal.
Ist erstmal ein Brett. Mhm. Marcel hat am Dienstag dann auch nochmal das DIVI kontaktiert und wollte sich diese Verzerrung dann nochmal bestätigen lassen. Bisher ohne Ergebnis.
Asymptomatisch, genau. Also. Das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil wenn wir an Stevie schreiben, dauert es keine 24 Stunden, dass wir eine Antwort entweder per Mail, meistens sogar per Anruf haben.
Sind bisher auch noch nicht. Sind schon 24 Stunden knapp.
Ja, doch. Ja, sicherlich, sicherlich. Nichtsdestotrotz kommt noch besser. Warum wissen wir eigentlich auch nicht, ob die stationär behandelten Patienten mit positivem PCR-Test eigentlich jetzt einen sehr schweren oder eher milden Krankheitsverlauf hatten. In einem Bericht vom Exomagazin TV, danke für den Tipp und Gruß an die Kollegen, da hat sich der Informatiker Tom Lausen zu Wort gemeldet.
Ich wollte natürlich genau wissen, wie geben die Krankenhäuser die Daten ein? Die haben eine Eingabemaske, die habe ich hier mal vorliegen. Und dort wird der Covid-19-Status eines Krankenhauses eingegeben. Hier werden Zahlen eingegeben der aktuell intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten, davon die beatmeten. und hier diejenigen, die verstorben sind als Zahl und hier die Gesamtzahl, die abgegangen sind von der Intensivstation. Sei es, dass sie zurück auf die Station gekommen sind oder in ein anderes Krankenhaus, aber es werden immer nur Zahlen eingegeben.
Ja, wo ist denn das Feld, wo man sehen kann, ob es jetzt schwerer Verlauf ist oder ob jemand asymptomatisch positiv getestet ist?
Ja, das habe ich auch gesucht.
Hat er, und zwar ohne Erfolg. Denn diese Option gibt es anscheinend überhaupt nicht. Die Krankenhäuser müssen die Zahlen also nicht weitergeben, weshalb Divi und RKI die Zahlen dann natürlich auch gar nicht haben. Ebenso weiß man nicht, wie viele Menschen dann tatsächlich an oder mit Covid-19 verstorben sind.
Wäre ja aber auch durchaus wichtig, um mal zu schauen, wie gefährlich ist dieses Virus denn jetzt eigentlich für den Einzelnen. Man kann ja jetzt auch nicht sagen, jeder, der an einem multiresistenten Krankenhauskeim verstorben ist, ist ein Krankenhauskeimtoter. Meist hat es ja einen Grund, warum die überhaupt ins Krankenhaus erstmal gekommen sind. Und genauso ist es ja auch bei den Corona-Toten, da kam eben nicht jeder wegen SARS-CoV-2 ins Krankenhaus.
Hat mir Kollege Raskatov nicht eine wunderbare Geschichte geschickt, dass auch die Gesellschaft für Diabetologie darum bittet, dass man die Diabetesfälle doch in Zukunft so wie Corona-Fälle klassifiziert, denn dann würde man ein viel besseres Bild über die Diabetes in Deutschland bekommen.
Ja. Machen wir mal eine Diabetes-Inzidenz.
Ja, hier, ich kann es ja mal vorlesen, vielleicht ist es ja interessant. Am Beispiel der Covid-Fallzahlen zeige sich, wie unterschiedlich bei der Erfassung und Berichterstattung vorgegangen werde, so der Diabetologe. Vom Robert-Koch-Institut werde jeder im PCR-Test positiv getestete, hospitalisierte Patient als Covid-Fall erfasst. Dabei sei ein nicht unerheblicher Teil dieser Patienten wegen einer anderen Hauptdiagnose ins Krankenhaus eingeliefert worden. Stelle sich die Frage, warum das bei Diabetes-Patienten nicht genauso gemacht wird. Die Quelle war auch super. Das war nämlich die Deutsche Diabetesgesellschaft, Pressestelle.
Alles rechte Schwobler.
Echt jetzt? Wusste ich gar nicht. Also, noch ein Unsicherheitsfaktor, der die Zahlen und die Gefährlichkeit dann in anderem Lichte erscheinen lässt. Aber warum ist denn eigentlich die Zahl der freien Intensivbetten anders als noch vor einem halben Jahr? Wenn doch Politik und Medien immer Alarm schlagen, dass wir diese Problematik haben, warum gibt es denn da nicht mehr Betten?
Du betrachtest das jetzt aus einem medizinischen Blickwinkel.
Ja.
Na, das kannst du natürlich nicht machen. Du musst jetzt der politischen Logik folgen.
Aber die gibt's ja nicht.
Deswegen ist sie auch so schwer zu erkennen. Also im Fall der Intensivbetten waren die Regierungsmaßnahmen sogar explizit kontraproduktiv, also haben sogar das Gegenteil von dem, was gewünscht gewesen wäre, bewirkt. Und um das zu verstehen, da müssen wir kurz zurückgehen, nämlich zum November 2020 und dann in den Deutschen Bundestag.
Da wurde ja das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Wir erinnern uns alle. Darauf wollen wir jetzt aber gar nicht schauen, denn im Laufe des Novembers ist noch was anderes passiert. Rund 6.000 Intensivbetten sind plötzlich aus der Statistik verschwunden. Einfach weg. Und es hat auch einen Grund.
Ja, und dazu gehen wir noch einen Schritt weiter zurück, nämlich zum März 2020. Da wurde beschlossen, dass jedes Krankenhaus für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett 50.000 Euro Bonus erhält. Die Auswirkung im Frühling 2020, die können wir klar an dieser Grafik sehen. Die genauen Zahlen, die haben wir jetzt nicht, aber es könnten in etwa 6.000 mehr Intensivbetten gewesen sein, die da entstanden waren. Das wären übrigens Bonuszahlungen vom Staat an die Krankenhäuser von ungefähr 300 Millionen Euro.
Hinzu kamen dann noch die Freihalteprämien. Krankenhäuser lassen also Betten frei für Corona-Patienten. Dafür gibt es die Prämie. Um das überhaupt umsetzen zu können, hatte die Bundesregierung ja noch zu einem anderen Trick gegriffen. Der Personalschlüssel von 2,5 Patienten pro Pflegemitarbeiter wurde außer Kraft gesetzt. Jede Pflegekraft musste sich also um mehr Patienten kümmern oder es war zumindest möglich, dass sie das tun muss. Kein Wunder also, dass es dann auch die entsprechenden Hilferufe vom medizinischen Personal gab.
Absolut. Und wir erinnern uns, dann kam ja der Sommer 2020. Alles war ganz entspannt, Corona eigentlich vorbei, niedrige Inzidenz. Und deswegen hat die Politik dann im August 2020 die Personaluntergrenzen wieder in Kraft gesetzt. Die Konsequenz ist in unserer Grafik wieder sehr gut sichtbar. Es entsteht die sogenannte Notfallreserve, oben in grün dargestellt. Das sind die Intensivbetten, die theoretisch da wären, wenn denn genug Personal da wäre oder die Untergrenzen eben wieder angesetzt werden.
Aber der Schlingerkurs geht weiter.
Abgeschafft werden, ja.
Am 30. September beendet die Regierung dann die Freihaltepauschale, also so ungefähr einen Monat vor der zweiten Welle. Da leere Intensivbetten also kein Geld mehr bringen, wird wieder fleißig belegt. Oder Intensivbetten werden einfach wieder in normale Stationen umgewandelt. Damit schrumpft die Anzahl der Intensivbetten dann erneut.
Und dann kommen wir jetzt auf den 18. November, also im Bundestag. Da wird neben dem Infektionsschutzgesetz auch das Krankenhausfinanzierungsgesetz geändert. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Da heißt es jetzt nun, dass Krankenhäuser finanziell entschädigt werden sollen, falls ihnen durch Corona eventuell Einnahmen ausgeblieben sind. Aber bedingt.
Ja, die Voraussetzung ist nämlich, dass die Krankenhäuser mindestens zu 75% ausgelastet werden sollen. In den Großstädten ist das in den vergangenen Jahren ohnehin gang und gäbe. Intensivstationen sind da immer gut ausgelastet. Aber in kleineren Städten und Gemeinden hat das eine andere Konsequenz. In vielen Krankenhäusern wurden so viele Intensivbetten abgebaut, bis man dann eben an die Belegungsgrenze von 75% gekommen ist. Und somit dann auch den finanziellen Bonus erhalten hat.
Ja, also nochmal ein dritter Blick auf unsere deutschlandweite Grafik. Und zwischen November und Februar, da ist dann nämlich klar zu erkennen, etwa 3500 weitere Intensivbetten abgebaut, verschwunden.
Und du hast noch eine weitere Grafik für uns und die lassen wir uns jetzt nochmal auf der Zunge zergehen.
Ja.
In Hamburg ist dieser letzte Abfall besonders gut zu erkennen. 1. November, knapp 500 belegte Intensivbetten. Gut 200 sind noch frei. Rund 460 belegte Intensivbetten, aber nur noch 60 freie Plätze. Das heute ist der Stand heute. Die Auslastung ist also prädestiniert für eine finanzielle Förderung.
Und ich habe mir auch kleine Kreise und Städte mit kleineren Krankenhäusern angeguckt. Da ist das noch deutlich sichtbar. Die haben ja häufig nur ganz wenige Intensivstationen, Stationsplätze. Und da hat man dann halt, wenn man ein Bett abgebaut hat, direkt schon die 75% erreicht. Wirklich Wahnsinn. Also nur allein die Behauptung, die Intensivstationen kommen an ihre Belastungsgrenzen, stimmt also nur, wenn man gleichzeitig dann hinzufügt, und das ist auch politisch so gewollt oder mindestens in Kauf genommen.
Aber genau das ist doch das, was ich immer höre. Also die aktuelle Situation auf Intensivstationen ist durch Corona katastrophal. Sensationell der Tweet von Herrn Karagiannidis vom Divi-Intensivregister, wo er gesagt hat, in 7 bis 10 Tagen wird B117 voll durchschlagen. Jetzt sind es 2 Wochen und ist es halt nicht passiert. Also solche Prognosen, mit denen hier alle permanent durch die Gegend laufen und Alarm, Alarm schlagen, lenken uns davon ab, dass wir eine ernste Situation haben, aber eben auch die Sachen ein bisschen anders differenzierter betrachten dürfen. Also was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Geschichte, die da immer erzählt wird?
Ja, also wir schauen jetzt noch mal ganz kurz, wie es so in den Medien rüberkommt. Bitteschön.
Das sagt die Entwicklung des R-Wertes und das sagen vor allem die Zahlen der belegten Intensivbetten.
Wir müssen genau zuhören, was die Intensivmediziner und Medizinerinnen uns sagen, was die dortigen Pflegekräfte uns sagen.
Es ist 11:55 und nur aufgrund der, nicht 11:55, 11:55 und nur aufgrund der extremen Einsatzbereitschaft der Mediziner und des pflegenden Personals und aufgrund der extremen Flexibilität unseres Berufes können wir solche Krisen immer wieder einigermaßen hinbekommen.
Und bei dem, was Herr Halleck da gerade gesagt hat vom Uniklinikum Köln, da müssen wir so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also der hat ja, die Wortwahl, die er benutzt hat, war immer wieder einigermaßen hinbekommen. Also der Personalnotstand, vor allem in der Pflege, den gibt's ja schon seit sehr vielen Jahren in Deutschland. Jetzt kommt auch noch zuerst die Abschaffung der Personaluntergrenzen und dann kommt auch noch die höhere Intensivauslastung von 75% ins Spiel.
Und das ist ja auch ein Spiel auf Kosten der Menschen. Also wie Sie wissen, haben wir ja durchaus auch viel persönlichen Kontakt, also aus unserem persönlichen Umfeld, aber auch durch Sie. Wir bekommen viele Zuschriften und die haben es auch wirklich in sich. Also wir haben jetzt stellvertretend mal eine Mail herausgesucht, die das so ein bisschen auch einschätzen soll, wie es manchen Menschen, die in Krankenhäusern arbeitet, dann halt auch geht.
Ja, die Person haben wir anonymisiert. Wir nennen sie jetzt mal Stefan. Mit ihm habe ich auch schon mehrfach telefoniert. Er ist tendenziell auch eher Corona-Maßnahmen kritisch eingestellt und der arbeitet als Psychologe in einem Krankenhaus. So. Und als solcher, da macht er eben nicht nur Gespräche und Therapien mit Patienten, sondern eben auch mit Personal.
Und in einer Mail aus der vergangenen Woche hat uns Stefan geschrieben, Zitat, der Gesamteindruck ist eine massive Überlastung der Pflegenden. Derzeit sind fast alle Betten mit Corona-Patienten belegt. Dazu habe ich gelernt, dass eine Pflegekraft teilweise mehrere Zimmer betreut und zudem nicht genug Personal vorhanden ist, um als Zureicher in den Hygienebereich zu dienen. Also müssen sich die Leute immer wieder auskitteln und ankitteln.
Und Stefan schreibt weiter, meine Gesprächspartner berichteten von Kollegen mit Symptomen, die ich für Indizien für eine posttraumatische Belastungsstörung halten würde, wie nächtliches Erwachen, Albträume, Panikattacken, was als besonders belastend belastend von den Pflegemenschen dort beschrieben und geschildert wurde, war der Personalnotstand, der dadurch entstehende Zeitmangel und eben auch das Gefühl, dem eigenen pflegerischen Anspruch nicht gerecht zu werden.
So eine extreme Zeit hätten die Menschen in der Pflege bislang dort noch nicht erlebt. Den Aspekt werden wir nicht aus den Augen verlieren. Es wäre natürlich Gold wert, wenn wir mal einer Pflegekraft sprechen könnten und dann am besten auch vor der Kamera sprechen könnten und sie würde uns dann mal ihre Eindrücke schildern. Mhm. Aber ein Satz aus Stefans E-Mail, den können Sie sicherlich unterschreiben.
Mhm. Er schreibt, danke übrigens an Jens Spahn für ein Jahr, in dem sich für die Pflege außer Mehrbelastung und Applaus nichts geändert hat. Und danke auch an Frau Merkel, die wie immer, die ich wie immer sagen höre, wir müssen auch mal an die Pflegekräfte denken.
Mhm. Und wie gut sich die Regierung darum gekümmert hat. Da hat Marcel noch ein paar andere Zahlen für uns rausgesucht.
Ja, bereits Ende 2019, da hieß es im Ärzteblatt, neue Erhebung, Krankenhäusern fehlen mehr als 50.000 Pflegekräfte. Der Deutsche Pflegerat, der ging damals übrigens noch von deutlich höheren Zahlen aus.
Und dann wird es noch schlimmer, dann haben wir hier die Deutsche Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Die hat im April eine groß angelegte Umfrage gestartet. Und das Ergebnis? Jede dritte Intensivpflegekraft will Job aufgeben. Die Corona-Pandemie habe das fast zum Überlaufen gebracht.
Es fehlen also jetzt schon mindestens 50.000 Pflegekräfte in Krankenhäusern. Tendenz durch drohende Kündigung steigend. Bis zum Jahr 2035, da rechnen Experten sogar mit über 300.000 fehlenden Pflegekräften in Deutschland.
An Bezahlung, Arbeitsbedingungen oder Personalschlüssel hat sich aber nichts getan. Und wenn sich was tut, dann nichts zum Guten. Da stellt sich die Frage, ja, was macht eigentlich Bundesgesundheitsminister Spahn in dieser Angelegenheit?
Der ist tatsächlich tätig geworden.
Oh, da bin ich gespannt.
Naja, der wirbt fleißig billige Arbeitskräfte im Ausland ab.
Okay, also lass mich raten, Polen, Bulgarien, Rumänien?
Naja, also das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das hatte am Montag getitelt, Spahn lässt auch während der Corona-Pandemie Pflegekräfte im Ausland anwerben, unser Corona-Held Jens Spahn. Tatsächlich kamen 2020 die meisten angeworbenen Pflegekräfte für den stationären Bereich aus Vietnam, den Philippinen und aus Bosnien-Herzegowina.
Ist das denn jetzt der Game-Changer in Sachen Pflegenotstand? Also wie viel hat er denn angeworben?
Schau mal, 759 Pflegekräfte wurden 2020 angeworben. 593 sind mittlerweile eingereist.
593?
Ja.
Und wir brauchten 50.000?
Ja.
Dann sind wir ja fast am Ziel.
Ja, spitze. Ist doch super. Super. Dann sind wir auch fast am Ziel.
Ist ein optimistisches Ende, was du gefunden hast. Danke.
Ne? Genau.
Vielleicht müssen wir Ihnen sagen, Sie werden in Deutschland Drohnen-Dispatcher. Dann kommen Sie schneller. Und
ja.
Tut mir leid, doch, plus Pflegekraft im Krankenhaus.
Unangenehm. Wobei super. Das jetzt halt die...
Da fällt schon tolle neue Mikrofone. Gut.
Wobei das jetzt übrigens die Pflegekräfte waren, um die sich Jens Spahn, das Gesundheitsministerium, selbst gekümmert haben. Es gibt auch noch andere Programme, die zum Beispiel von Krankenhäusern...
Ich muss sagen, ausgehen. Wir haben das ja auch schon ein bisschen diskutiert, dieses Programm. Also da geht es wohl darum, dass man so eine Art Partnerschaft auch schließt mit anderen Ländern und die werden dann auch vor Ort ausgebildet, teilausgebildet. Also sie bekommen schon mal Deutschsprachkurse, zum Beispiel in Vietnam und dann können sie herkommen.
Ja.
Ich finde es ehrlich gesagt gut und ich finde es auch besser, als wenn wir jetzt jedes Jahr versuchen, aus Rumänien die Pfleger, die ausgebildet sind, hierher zu holen.
Ja.
Denn das hilft ja auch den Rumänen nicht.
Nein.
Außer, dass es dann Vermögenstransfers von Deutschland nach Rumänien gibt. So weit, so gut, ja. Aber ich finde die Idee, dass wir ausbilden und wenn das Deutsche nicht so gerne machen wollen, aber Vietnamesen gerne machen sollen, dann bitte, dann sollen auch gerne auch 20.000 Vietnamesen kommen, die hier als Krankenschwestern arbeiten können.
Ja, und eben nicht die Fachkräfte den anderen Ländern klauen, die sie genauso, mindestens genauso dringend brauchen. Absolut richtig. Ja. Nun gut, aber kommen wir zum Webtipp.
Noch besser wäre es natürlich auch, wenn der deutsche Nachwuchs Lust hätte, in die Pflege zu gehen. Das ist ja das entscheidende Problem.
Ja, genau. Weil, bisschen mehr Anerkennung, bisschen mehr Geld, bisschen bessere Personalschlüsse vielleicht. Dann fühlt sich auch der Patient nicht mehr wie ein Stück Fleisch, wenn da irgendwie er den ganzen Tag meine halbe Schwester sieht.
Influencer-Krankenschwester.
Influencer.
Na ja, gut.
Und wir machen, apropos Influencer, auch den Webtipp ein bisschen heute in eigene Sache.
Ja.
Und da geht es nämlich darum, dass wir häufig angesprochen werden, ja sag mal, ihr macht doch auch Radiosendungen und kann man eigentlich eure Sendung auch Basta Berlin, wo kann man die denn außer auf YouTube noch finden? Da gibt es Soundcloud, einigen von Ihnen vielleicht bekannt. Unsere Seite SNA Radio, die sieht so aus auf Soundcloud und da gibt es relativ viel von uns, nämlich auch unsere Mittagssendungen und die Abendsendung. Und richtig klasse fand ich, was uns Peter aus Wien geschrieben hat. Der hat sich mal ans Werk gemacht.
Genau, und der hat dann nämlich eine Art Playlist gemacht, damit das alles ein bisschen übersichtlicher ist. Also dazu, wozu wir jetzt irgendwie zu faul gewesen sind oder nicht die Idee hatten, das hat er gemacht. Und so ist es eben viel einfacher, unsere Sendungen auch zu finden. Und das wollten wir Ihnen hier gerne einblenden.
Ja, also Radiosendungen sowohl wie auch Basta Berlin. Im Gegensatz zu YouTube sind auch alte Basta Berlin-Folgen bis Folge 1 auf Soundcloud sogar noch zur Verfügung.
Richtig, aus dem Homeoffice.
Ja, richtig, Wahnsinn. Wir haben uns auch in unseren Einstellungen recht verändert in der Zeit, aber das können Sie ja dann alles schauen. Übrigens auch den Link zu unserem Livestream vom Radio, den werde ich hier unter das Video bei YouTube auch nochmal drunter setzen. Dann können Sie da auch mal mittags um 12 werktags reinschalten. Da hören Sie uns beiden Nasen nämlich mit dem Tagesaktuellen.
Ja, aber wo wir uns eigentlich nicht verändert haben, ist unsere Distanz zur Bundesregierung und zur Politik, die sie betreiben.
Das stimmt.
Wir betrachten es als unsere Aufgabe, zu gucken, was sie machen und zu überlegen, was daran falsch ist. Und das haben wir immer gemacht und das machen wir weiterhin.
Ja.
Und darum schreddern wir jetzt. Wir schreddern heute die Impfpriorisierung, die uns ans Herz gelegt wird. Hier genau so sieht das aus. Also diese Reihenfolge gilt bei der Impfung. Warum schreddern wir sie jetzt? Wir mussten beide...
Schreddern wir sie nicht? Nein, aber es gibt...
Wir mussten beide lachen. Wir mussten beide lachen, weil es irgendwie nach diesem Impfgipfel hieß, wir lösen dann die Impfpriorisierung im Juni auf. Ich denke mir so, hä, hast du mir nicht erzählt, du kennst jemanden, der ist 27 und geimpft?
Ja, also mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist Landkreis unterschiedlich, wer sich schon hat impfen lassen können. Teilweise wurden auch schon Mitte-20-Jährige geimpft, die nicht im Pflegebereich oder nicht Lehrer sind, sondern einfach sich irgendwie mal in eine Liste eingetragen haben. Teilweise, also ich habe immer Leute gekannt, die unter dem Alter waren, als die gerade die Priorisierung.
Im Januar kannte ich einen 67-Jährigen, der seine BioNTech-Impfung bekommen hat. Dann kriege ich Fälle, wo jemand einfach einen Spätzle hat, der ist Arzt und der hat sie schon. Dann der AfD-Abgeordnete, hatte der nicht seinen 17-jährigen Sohn impfen lassen? Es gibt so viele Geschichten. Und vor allem ist es ja auch, es ist ja schön, mutige voran oder wie auch immer Söder das sagen würde. Es ist doch toll. Ich freue mich total. Also ich habe auch in der Redaktion gesagt, Leute, Impfpriorisierung gibt es in Berlin so nicht mehr. Ruft beim Hausarzt an, lasst euch impfen, weil manche wollen es ja auch. Also bitte, go for it.
Ich glaube, dass die Impfpriorisierung auch den Grund hatte, dass man auch so ein bisschen Impfneid und Impfmotivation natürlich in der Bevölkerung seitens der Politik streuen wollte. Also es gibt die Priorisierung, aber vielleicht haben Sie ja jetzt gerade Glück und rutschen da durch und kriegen dann Ihre Impfung früher.
Söder hebt die Einschränkung für Geimpfte auf und sagt sogar wortwörtlich, nicht wortwörtlich, aber sagt fast wortwörtlich, dann gibt es halt noch mehr Motivation, sich impfen zu lassen, also mit solchen kleinen Zückerchen und dann auch, es gibt auch in Russland, ich glaube, Geldwertevorteile für manche Leute in Moskau, die sich impfen lassen. Das gleiche gibt es in den USA auch. Da wird schon mit einigen Materialien gearbeitet.
Na klar.
Wir schreddern das jetzt hier mal.
Sehr
gerne. Weil es für mich zwar ganz okay ist, aber nur so ein halbgares Ding ist, habe ich noch was anderes, was ich eigentlich auch schreddern wollte. Und da geht es mal wieder um...
Die Frage ist, ob der das überhaupt
schafft. Ah, läuft. Kein Problem.
Da gibt es einen Rückwärtsgang?
Ja.
Abgefahren.
Ich mache gleich weiter, aber vorher erzähle ich die andere Geschichte. Peterchen Altmaier,
ja.
der Hollywood-Star.
Der süße Brei.
Der süße Brei, Hauptdarsteller im süßen Brei, der hat sich nämlich auch was erlaubt. Also, Peter Altmaier behindert seit Jahren den Ausbau von Windkraft in Deutschland.
Ja, ja.
Das macht er über Abstandsregeln in der Regel. Jetzt ist aber rausgekommen, dass er das noch auf eine andere Art und Weise gemacht hat. Also, er entschuldigt sich nämlich jetzt offiziell dafür. Schallbelastung von Windrädern. Altmaier entschuldigt sich für Berechnungsfehler. Also, eine Behörde des Bundeswirtschaftsministeriums hat die Infraschallbelastung durch Windkraftanlagen zu hoch angegeben. Es tut uns leid, sie wurde angegeben mit 100, sie liegt aber bloß bei 64 Dezibel. Mhm. Auch das war ein Argument gegen Windkraftanlagen. Und dieser kleine Fehler besteht jetzt bereits seit 2009. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie das nächste Mal hören, dass Sie auf jeden Fall nur die reine Lehre hören von der Bundesgesellschaft für gesundheitliche Aufklärung oder sowas und nicht von uns. Denken Sie bitte daran. Diese Bundesanstalt heißt übrigens Bundesanstalt für Genossenschaft und Rohstoffe. Und es gibt Aussagen dazu, dass das eigentlich politisch motiviert war.
Ach, Das so, kann ich mir nicht vorstellen.
Ach Gottchen, glauben Nein, Sie nur das, nicht. Was die da oben sagen. Und nicht diesen bösen Rechtspopulisten.
Apropos Rechtspopulisten, vielleicht gibt es ja auch Linkspopulisten. Davon werde ich mir selbst ein Bild machen.
Willst du Sarah Wagenknecht?
Nein, ja, aber das meine ich überhaupt nicht. Oh. Nein, erstmal will ich sagen, dass ich mit Kollegen am 1. Mai hier in Berlin unterwegs sein werde. Da soll ja wieder einiges los sein, unter anderem auch nach Abschaffung der Mietpreisbremse, der Mietdeckelung und nicht Mietpreis, sondern der Mietdeckelung. Und da wurde schon viel angekündigt. Da werden wir uns am Samstag, ist der 1. Mai, einen Blick machen. Auf Telegram, Basta Berlin, in unserer Telegram-Gruppe, werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Hier auf YouTube, aber auch auf Facebook von SNA werden wir auch kleine Livestreams machen. Also das volle Programm. Ja, und Wagenknecht treffe ich dann jetzt endlich nächste Woche, so hoffentlich. Also sie konnte ja dann nicht und dann haben wir es 2 Wochen verschoben.
Willst du Joppe auf einer Demo sehen, musst du um Bier und Steine flehen. Das trifft auf den ersten.
So doof.
Schön. Also, heute hat es endlich geklappt. Heute war eine richtig geile Sendung. Nach 2 Ausfällen sind wir wieder zurück. Mein Name ist Benjamin Golme.
Und lassen Sie einen Daumen runter. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin.
Tschüss.
Und tschüss.